Dann möchte ich einmal den Predigttext für heute lesen. Ja, ihr dürft euch gern, so es euch möglich ist, dafür erheben. Es ist ein einzelner Vers aus dem Psalm 63. Psalm 63, ein Psalm von David, als er in der Wüste Juda war. Und da sagt er in Vers 2, O Gott, du bist mein Gott. Früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser.
Ja, guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und auch am Livestream. Ich bin gerne bei euch und ich freue mich, dass ich heute am Wort dienen darf. Ich weiß nicht, wie es euch momentan geht. Ihr seht alle eigentlich ganz gut aus, so vom Äußerlichen her. Aber wie es euch innerlich geht, das weiß allein der Herr. Ich glaube, dass wir so manches Mal in unserem Leben merken, dass wir so in so eine Wüstenzeit sind, wo es uns nicht so gut geht. Es ist nicht so, wie uns manche Leute weismachen wollen, er kommt zum Herrn Jesus und dann ist jeden Tag Friede, Freude, Eierkuchen und du singst jeden Tag Halleluja und du hast nie mehr Probleme, du wirst nicht mehr krank und all diese Dinge. Nein, es ist genau andersrum. Wenn du zu Jesus kommst, fangen die Probleme an. Warum? Weil diese Welt eine Welt ist, die ihn nicht haben möchte. Und wenn du wirklich mit ihm unterwegs bist, dann wirst du ständig konfrontiert werden mit Dingen, die deinen Glauben in Frage stellen. Warum? Weil diese Welt die Gebote Gottes und ihn selbst nicht haben will. Und in dieser Spannung leben wir. Und vielleicht ist momentan das deine Situation. Erquickung für deine geistliche Dürre. Wir können lange mit Jesus unterwegs sein. Und das bewahrt uns aber nicht davor, dass wir in geistliche Dürre reinkommen. Und ich möchte uns heute ein wenig mit hineinnehmen, wie wir vielleicht neu erquickt werden können, wie du neu erquickt werden kannst. Was ist eigentlich Dürre? Ich habe dazu eine Definition gegeben. Dürre ist ein extremer, über einen längeren Zeitraum vorherrschender Zustand, in dem weniger Wasser oder Niederschlag verfügbar ist als erforderlich. Es äußert sich durch extreme Trockenheit. Und vielleicht hast du genau momentan dieses Gefühl in deinem Leben. Vielleicht weißt du ganz viele Dinge und trotzdem lässt sich Glauben nicht konservieren. Vielleicht bist du schon in deinem Leben durch manche Situation gegangen, Krankheit, Schwierigkeiten, Arbeitsverlust, Probleme in der Familie, Probleme am Arbeitsplatz, wo auch immer. Und vielleicht spürst du gerade in der letzten Zeit, dass du das Gefühl hast, wo ist eigentlich der Herr? Und jetzt sag mir nicht, dass es diese Gefühle nicht gibt. Wenn du das sagst, dann bist du noch nie richtig mit Jesus unterwegs gewesen. Jedes Kind Gottes, egal wie lange er mit Jesus unterwegs ist, wird in diese Wüstenzeiten hineinkommen. Und da werden wir gestaltet. Manchmal muss Gott uns auch in solche Zeiten hineinführen, um mit uns zu reden. Lies deine Bibel, du wirst merken, dass alle Menschen, die Gott gebrauchen konnte, vor in die Wüste kam. Selbst unser Herr Jesus musste, bevor er öffentlich auftrat, 40 Tage Wüstenzeit erleben. Wichtig ist aber, dort steht, der Geist führte ihn in die Wüste. Es ist in unserem Leben manchmal so, dass wir in Wüsten reinkommen durch unsere Sünden. Da werden wir gleich was hören. Aber manchmal ist es eben halt gerade, weil du mit Gott unterwegs bist, dass du in die Wüste kommst. Es war der Geist Gottes, der den Herrn Jesus in die Wüste trieb. Es war nicht der Satan. Er wurde in der Wüste verführt vom Satan, aber in die Wüste geführt hat ihn der Herr. Und das macht Gott mit dir und mir auch. Biblische Situation von Dürre und Lektionen, aus denen wir gute Ratschläge ziehen dürfen. Die Bibel ist das beste Buch, das gewaltigste Buch auf Erden. Und der Schlüssel in deinem Leben wird sein, Welche Rolle spielt dieses Buch? Liebst du das Wort Gottes? Oh, du sagst vielleicht, natürlich liebe ich das Wort Gottes. Aber zeigt sich das in dein Leben? Kannst du nicht genug bekommen von diesem Wort? Ist es bei dir noch so, wie es vielleicht am Anfang deines Glaubenslebens war? Du konntest nicht abwarten, in die Bibelstunden zu kommen. Du hast Fragen über Fragen gestellt, hast die Leute ausgequetscht. Du hast bis in den Morgen gelesen. Du hast gute geistliche Literatur gelesen. Ist das heute auch noch so bei dir? In der Bibel gibt es mehrere Situationen, wo wir hineingeführt werden, wo das Volk Israel in Dürre reinkam. Eine Situation, Bibellesern bekannt, steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 22 bis 27. Eine gewisse Zeit vorher wurde Israel herausgeführt durch Gottes Wunder. Er hat den Mose dazu gebraucht, aber er war letztendlich der Handelnde. Und dann kamen sie aus der Knechtschaft aus Ägypten und dann waren sie in der Wüste. Und das ist genauso wie dein und mein Leben. Wir sind, wenn wir uns bekehren, gehen wir heraus aus der Knechtschaft vom Satan und sein System. Aber wo gehen wir danach hin? Sind wir dann gleich in Kanaan? Sind wir gleich im Himmel? Nein, auch wir müssen durch die Wüste. Und die Wüste ist dein und mein Alltag. Wie lange? Bis der Herr uns abholt oder bis er wiederkommt. Oder bis wir vorher schon zu ihm gehen. Aber das ist das, in diesen Phasen leben wir, in unserem grauen Alltag. Und dort steht, Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Sie zogen los und kamen in die Wüste Schur. 3 Tage waren sie in der Wüste unterwegs und fanden kein Wasser. Zu diesem Zeitpunkt war Israel gut unterwegs. Und trotzdem fanden sie kein Wasser. Das ist vielleicht die Frage, die du dir stellst. Aber Herr, ich bin doch treu. Ich bete, ich lese dein Wort, ich möchte deinen Willen tun, aber ich finde kein Wasser. Vielleicht suchst du nach Antworten gerade in deinem Leben. Vielleicht betest du intensiv für Schwierigkeiten, die in deinem Lebensboot hineingekommen sind und du weißt nicht, wie gehe ich damit um. Manchmal ist es doch so, dass auch wir die Tage zählen müssen, bis Gott eingreift. Und ich möchte dir das sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, bleib beim Herrn. Halte aus. Wein dich aus bei ihm, aber geh nicht weg. Bleib bei Jesus. Mach es so wie Jakob. Herr, ich lasse dich nicht, denn du segnest mich. Nachdem sie 3 Tage nichts an Wasser fanden, steht dort, dann kamen sie nach Mara. Dort gab es Wasser, aber man konnte es nicht trinken, weil es bitter war. Deshalb hatte der Ort auch den Namen Mara, Bitterwasser. Was für eine herbe Enttäuschung. Endlich finden die Wasser. Jetzt geht es wieder vorwärts. Und dann geht es doch nicht vorwärts. So vielleicht wie in deinem Leben. Du denkst, jetzt kommt die Wende. Du denkst, jetzt geht es weiter. Der Herr ist doch da. Und dann merkst du plötzlich, du kriegst doch eine Absage vom Arbeitgeber. Der Arzt sagt trotzdem eine schlechtere Diagnose, die du so nicht erwartet hast. Der Streit in der Familie wird noch schlimmer als besser. Du findest etwas, aber es ist bitter. Da stellte sich das Volk gegen Mose und murrte. Was sollen wir nur trinken? Das Volk macht etwas, was wir oft nicht tun. Das Volk ist ehrlich. Was sollen wir trinken? Sie benennen ihre Not, das machen wir oft nicht. Wir erzählen dem Herrn im Gebet Geschichten, erzählen ihm Bibelverse, wie toll wir sind. Der Herr will dein Herz auf sein Altar legen sehen, das möchte er. Nicht, dass du ihm Geschichten erzählst. Das kannst du Weihnachten machen, auf dem Weihnachtsmarkt, aber nicht in dein Leben. Du sollst dein Herz auf den Altar legen, ehrlich ausschütten. Gott ladet ein, schüttet euer Herz aus in den Psalmen. Und wo gehen sie hin? Sie suchen die Nähe von Mose, einen Mann Gottes. Und wir dürfen wissen, wir haben noch viel Größeres als Mose. Wir haben den Herrn Jesus. Und was macht Mose? Sagt er, Mann, 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 ihr Ungläubigen. Macht er das? Habt ihr keinen Glauben? Habt ihr nicht die Wunder gesehen in Ägypten? Leute, was ist los? Die Gardinenpredigt. Das machen wir oft, wenn Menschen in Not sind. Wissen wir alles besser. Wir haben kluge Sprüche. Die haben wir so gelagert in unserem Leben. Die kommen so aus der Pistole geschossen. Aber du wirst nur so lange kluge Sprüche machen, bis es dich nicht trifft. Du kannst lange über andere Menschen reden. Es gibt so ein altes Sprichwort bei den Indianern. Bevor du etwas beurteilst, geh erst mal ein paar Meilen in seinen Schuhen. Das ist ein sehr weises Wort. Das ist auch ein biblisches Motiv. Hüte dich davor, den Stab zu brechen über einen anderen, wenn du nicht diesen Weg gehst, den er geht. Was macht Mose? Er macht das, was so herrlich ist. Mose schrie zu Jahwe und Jahwe zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser. Und da wurde es Süßwasser. Dort stellte Gott sein Volk auf die Probe und richtete es auf Recht und Ordnung aus. Er sagte, wenn du auf Jahwe, deinem Gott, hörst und tust, was ihm gefällt, wenn du seinen Geboten folgst und dich an seine Vorschriften hältst, dann werde ich dir keine von den Krankheiten schicken, die ich den Ägyptern auferlegt habe, denn ich bin Jahwe, dein Arzt. Dann kamen sie nach Elim. Dort am Wasser schlugen sie ihr Lager auf. In Elim gab es nämlich 12 Quellen und 70 Palmen. Lieber Bruder, liebe Schwester, bleib beim Herrn, schrei zu ihm, hol dir Hilfe bei dem besten Fürsprecher, den es je gab und gibt. Und das ist nicht Mose, das bin auch nicht ich, das ist auch nicht der Bruder Rally, so wertvoll ich ihn finde. In 1. Johannes 2 ist der große Fürsprecher benannt, es ist Jesus Christus, der für dich eintritt vor dem Thron. Vergiss es nie, in deiner Wüstenzeit, wo keiner dich vielleicht besucht, wo keiner dich anruft, so etwas gibt es. Ja, wir können hier alle nett zusammenkommen. Aber nehmen wir auch teil, wenn die Brüder und Schwestern in Not sind. Oder machen wir unseren Sold, schicken mal eine SMS. Ich habe mich ja gemeldet bei ihm. Werd schon wieder, Bruder, ich bete für dich. Nehmen wir uns noch Zeit. Wir haben einen wichtigen Ratschlag Paulus nötig. Da steht, weint mit den Weinenden. Tun wir das noch? Unser Leben gleicht oft dem der Israeliten. Wir sind in der Wüste des Alltags unterwegs und finden kein Wasser. Nichts Neues unter der Sonne. Gläubige Menschen kommen in solchen Situationen. Und wenn du momentan in so einer Wüste bist, dann musst du nicht denken, oh, hat Gott mich nicht mehr lieb? Habe ich irgendwie was Schlimmes verbrochen? Nein, du wirst geformt vom Meister. Und das tut oft weh. Ich sage euch, seid vorsichtig mit dem Gebet, Jesus, verändere mich in dein Bild. Bist du bereit, den Preis zu zahlen? Der Preis wird sein, er wird alles in deinem Leben herausnehmen, was ihn die Ehre nimmt. Und das ist leider unglaublich viel in unserem sündigen Leben. Vielleicht sind die Nöte, die dich gerade treffen, deine Gebetserhörung. Vielleicht betest du, Herr, mach mich dir ähnlich. Und er sagt, okay, dann muss ich mit dir in die Wüste. Da sind nämlich Dinge, da müssen wir mal miteinander reden. Und du hörst mir einfach nicht zu. Wie das Volk zu Mose schrie, so müssen wir zu unserem Fürsprecher Jesus Christus schreien. Das Holz brachte die Wende. Mose nahm ein Stück Holz und warf es in das bittere Wasser und es wurde süß. Das Holz, das kennen wir doch irgendwoher, oder? Das Kreuz von Golgatha macht das Bittere süß. Wenn Jesus Christus, und zwar Jesus Christus am Kreuz, besonders fokussiert von dir betrachtet wird in deiner Wüste, dann wird diese Wüste etwas Tolles sein. Diese Wüste wird dir eine Erfahrung geben, die du nirgendwo woanders findest. Ich finde das so genial, wie Gott auch Mose gebraucht. Gott hätte ja auch ein Stück Kreuz, Holz vom Himmel fallen lassen. Und er sagt, nimm dieses Holz und werf es ins Wasser. Das bedeutet, dass Gott uns oft auch helfen wird durch andere Geschwister. Vielleicht brauchst du auch einen Bruder, eine Schwester, die im Bilde gesprochen das Holz in dein Leben reinwirft. Ein Bruder, eine Schwester, der dir Golgatha wieder groß macht, der dich wieder fokussiert auf unseren Hauptauftrag, Jesus zu folgen. Lass uns das doch tun. Erquickung für deine geistliche Dürre. Wir müssen unser Lager am Wasser, wie es hier in dem Text war, ein Bild für Gottes Wort und die Kraft des Heiligen Geistes ist Wasser. Wir müssen den Ort am Wasser aufschlagen. So wie Israel denn dort war, in Elim, am Wasser. So ist es wichtig, dass du dein Lager aufschlägst. Das heißt, dort, wo du bist, wo du zur Ruhe kommst. Wo? Am Wasser. Im Wort Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes wirst du dann wieder erquickt werden. Dann sind wir an der Quelle angeschlossen. In Elim gab es nämlich 12 Quellen und 70 Palmen. Unsere Quelle ist Jesus. Und das darfst du nie vergessen. Diese Quelle versiegt nie. Jesus ist der Unveränderliche. Gestern, heute und in Ewigkeit. Diese Welt verändert sich in ein Tempo, das uns, glaube ich, alle zu Recht auch Sorgen macht. Aber wir dürfen wissen, wir sind, auch wenn wir uns manchmal so fühlen, manchmal fühle ich mich wie ein kleines Schiff auf dem großen Ozean, einsam und ohne Ziel. Herr, hilf mir, bei mir zu bleiben und dir weiter zu vertrauen. Vielleicht ist das momentan deine Situation und du denkst, so fühle ich mich momentan. Ich habe keine Richtung mehr in meinem Leben. Ich fühle mich wie so eine Nussschale auf dem Meer. Dann darf ich dir sagen, der das Meer geschaffen hat, ist dein Schöpfer. Jesus hat ein Wort gesprochen, der See Genezareth war Totenstille. Vertrau dich ihm an. Vielleicht hast du keinen Blick mehr, aber er hat dich im Blick. Darum geht es. Es gibt noch eine Bibelstelle im 5. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 22. Jahwe wird dich mit Schwindsucht, Fieber, Glut und Hitze schlagen, mit Entzündung, Dürre, Getreidebrand und Vergilben des Korns. Das alles wird dich verfolgen, bis du zugrunde gehst. Dürre ist in der Bibel fast immer ein Zeichen für Ungehorsam gegenüber Gottes Anordnung. Nicht immer. Manchmal führt der Herr dich auch, weil du im Glauben bist, in die Dürre. Aber oft ist es auch so, dass es etwas gibt in deinem Leben, was nicht klar ist. Zum Beispiel kennt ihr die Geschichte des Propheten Elia in 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia, der Tischbiter von den Einwohnern Gilead, sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Das war nicht anmaßend von Elia, wie manche meinen. Da steht im Wort Gottes, in der Tora, das hat Gott gesagt, wenn ihr mir nicht gehorcht, dann halte ich den Regen zurück. Das heißt, Mose hat sich nicht irgendwie überheblich hingestellt und wollte da irgendwie die Leviten lesen. Nein, er hat das Wort Gottes ernst genommen. Er hat gesagt, Gott hat gesagt, wenn ihr nicht auf den Weg geht, dann wird es keinen Regen geben. Deswegen, was für ein Glaube dieser Mann hat. Er hat das Wort buchstäblich für wahrgenommen und musste damit rechnen, einen Kopf kürzer zu werden. Er geht nicht zu irgendjemandem, er ging zum Ahab. Der hätte das Recht gehabt, ihn einen Kopf kürzer zu machen. Merkt euch das. Hat er das gemacht? Hat Ahab ihn umbringen? Der wollte ihn, der hätte ihn gerne beseitigt. Aber konnte er das? Nein. Merkt ihr mal eins. Du und ich, in diesem Vers, den kannst du dir aufschreiben und immer wieder betrachten. Und der ist so. Und wer das nicht glaubt, mit dem kann ich nach der Stunde gerne nochmal ein Gespräch führen. Du und ich, wir sind so lange unsterblich auf dieser Erde, bis Gott uns sagt, komm nach Hause. Merkt ihr diesen Satz? Du und ich, wir sind so lange unsterblich auf dieser Erde, bis Gott sagt, jetzt kommst du nach Hause. Und kein Millimeter davor hat irgendjemand eine Macht, das zu durchbrechen. Und deswegen konnte der Psalmist sagen, meine Zeit steht in deinen Händen. Und auch deine Zeit steht nicht in den Händen irgendeiner Krankheit, irgendeiner Not, irgendeiner Schwierigkeit. Menschen bedrohen dich, irgendjemand möchte dein Leben zerstören. Merk es dir, lieber Bruder, liebe Schwester, deine Zeit steht in den Händen des großen Gottes, unseres Herrn und geliebten Herrn Jesus Christus. In Psalm 68, Vers 7 steht, doch Widerstrebende müssen wohnen im dürren Land. Widerstrebende. Also sagt die Bibel auch, es kann manchmal sein, dass durch Ungehorsam wir in manche Not kommen. Und wenn wir jetzt mal ehrlich zu uns selbst sind, ist es doch so, oder? So manches Mal müssen wir bekennen, lieber Heiland, ich weiß so viel schon über dich und ich mache immer wieder die gleichen Fehler. Das ist aber unmöglich. Und manchmal müssen wir gar nicht sagen, warum, Herr, bin ich hier, warum? Und Gott sagt, willst du mich auf den Arm nehmen? Willst du nicht mal lieber anfangen, den Punkt in deinem Leben zu bereinigen, den ich dir schon seit 10 Jahren jedes Mal aufs Herz lege? Und du fragst mich wirklich, warum? Hier gibt es einige Dinge, die vielleicht Gründe sein können. Also so möchte der Herr uns haben. Demütig. Demut bedeutet nicht, durchs Leben zu kriechen und jedem alles recht zu machen. Völlig eine falsche Definition von Demut. Demut bedeutet Mut zum Dienen. Ich habe Mut zu dienen. Ich stelle mich dem Dienst an dem Nächsten, obwohl ich weiß, dass er mich zu 99% enttäuschen wird. Wisst ihr, warum Jesus das konnte? Wurde Jesus menschlich gesehen enttäuscht? Ständig. Bis in den Tod. Warum wurde er nicht verbittert? Das ist eine ganz einfache Antwort. Weil er alles, was er tat, für den Vater tat, nie für den Menschen an erster Stelle. Und wenn du nicht in Verbitterung eingehen willst in dein Leben, dann hör auf, etwas zu erwarten von Menschen, auch etwas zu erwarten von Christen. Wenn du das tust, wirst du kurz über Land in der Dürre landen. Du wirst gefrustet. Weil auch Christen leider Sünder sind, wenn auch Begnadigte, aber sie sind Sünder. Oder habt ihr gedacht, dass ihr hier alles Leute seid, die Sünde nicht mehr haben? Glaubt ihr das? Gibt es Sünde in eurer Mitte? Ja. Nicht nur bei euch, bei uns auch. Und eine Gemeinde, die das vergisst, die ist auf einem ganz gefährlichen Weg. Wir sind elende Sünder. Ich kann es nicht fassen, warum Jesus das mit uns aushält, aber er ist so, ja. Demut, vielleicht sind wir hochmütig geworden. Gott will Mildtätigkeit, dass wir geben. Vielleicht ist sich in dein Leben Geiz eingeschlichen. Keuschheit, Reinheit, Wollust. Wir leben in einer Zeit, in der wir überladen werden mit Unreinigkeit über Unreinigkeit. Man kann mit den Kindern so gut wie nichts mehr im Fernsehen angucken. Also wenn ihr eure Kinder alleine vor dem Fernseher lässt, versündigt ihr euch. Wählt Programme aus, es gibt noch einigermaßen Programme, aber die kannst du finden fast schon mit einer Lupe. Und am PC brauche ich nicht zu sagen, was da alles ist. Und das sage ich nicht nur für Kinder, das sage ich für Pastoren. Wisst ihr, wie viele Pastoren da ein Problem haben? Seid vorsichtig, Geschwister. Seid vorsichtig damit. Geduld. Oh, das ist etwas... Ich bin seit 1989, darf ich Jesus nachfolgen. Es werden jetzt 35 Jahre in diesem Jahr, im Februar. Ich habe manchmal das Gefühl, ich habe überhaupt nichts gelernt in 35 Jahren, was Demut angeht. Ach, das ist, also bei euch nicht, ne? Ihr seid da geduldig wie ein Lamm. Ich neige leider eher hierzu, zornig zu werden. Ja? Zeigen wir natürlich nicht so. Wir sind in einem Gespräch, jemand geht uns völlig auf die Nerven. Und wir sagen, ja, ach Schwester, das ist nicht so schlimm, ist mir auch schon passiert. Innerlich denken wir, ach, die könnte ich jetzt erwürgen, am liebsten, Herr. Aber nein, Schwester, das ist so, der Herr liebt dich und ich liebe dich auch und wir müssen uns miteinander gut vertragen und so. Das fällt uns schon schwer, ja. Mäßigung und Völlerei. Wisst ihr, wir leben echt im Luxus, oder? Ist hier einer drin, der im letzten Jahr hungern musste, der nichts zu essen hatte und nichts zu trinken? Kann der mal aufstehen? Aber sind hier Menschen drin, die jeden Tag von ganzem Herzen Gott für Essen und Trinken gedankt haben? Ich glaube nicht, dass alle aufstehen könnten. Auch ich müsste überlegen und ich müsste sagen, Herr, zu meiner Schande, ich habe nicht jeden Tag von ganzem Herzen dir dafür gedankt. Oft ja, aber nicht jeden Tag. Wohlwollen oder Neid. Wir können auch geistlich besonders im Neid sein. Da ist ja jemand, der macht eine Bibelstunde, da kommen 40 und dann machst du sie, da kommen 5. Blöden Christen. Ja? Oder du fängst an, ja, der andere Bruder, der ist auch nicht so treu im Wort, der macht immer nur Witze und so, und deswegen kommen die zu denen. Wir fangen an, andere niederzumachen, weil sie vielleicht mehr Position haben, anstatt sich zu freuen. Andere Gemeinden, ich meine jetzt nicht von Megachurch, das darf nicht unser Ziel sein. Aber es gibt auch manche Gemeinden aus der Bibelkonservative, die sagen, ja, wir sind nur 7 Leute, aber der Herr ist bei uns. Es kann aber sein, dass ihr nur 7 seid, weil ihr fürchterlich euer Glaubensleben lebt, dass ihr gesetzlich seid bis zum Himmel und wenn die Menschen reinkommen, sowas von unfreundlich seid, dass man das Gefühl hat, ich gehe in den Kühlschrank rein. Das kann nämlich auch sein. Dahinter verstecken sich Konservative sehr gerne. Der Herr hat gesagt, die kleine Herde. Ja, ja, das stimmt. Aber es kann sein, dass ihr so klein seid, weil ihr einfach nicht missioniert. Ihr tritt euch nur in euren eigenen Saft, kann auch sein. Also vorsichtig mit solchen Behauptungen, ja. Und der Herr will Fleiß, keine Faulheit. Das sind einige Dinge. Dann ist eine wichtige Bibelstelle, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wo ist die jetzt hier? Die muss einen weiter. Im Buch der Richter, Kapitel 6, Vers 11, da steht, da kam der Engel Jahwes und setzte sich unter die Terebinde bei Ophra, die Joasch gehörte, einen Mann aus der Abiseer-Sippe, dessen Sohn Gideon war gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Weizen in einer Kelter. In einer Kelter wurden Beeren zerstoßen, um Wein zu gewinnen, aber kein Weizen. Durch die Sünde Israel gab es keinen Wein. Das ist ein Bild der Bibel für Freude, sondern staubigen Weizen, den sie sogar verstecken mussten, weil die Midianiter ihn stehlen wollten. Kann das sein, dass du keine Freude hast, so wie Israel die Weizen droschen in einer Kelter? Da sollten Beeren geerntet werden. Vielleicht ist alles staubig in deinem Leben, müde, träge und die Beeren fehlen, der Wein fehlt, ein Bild der Freude, weil du im Ungehorsam bist. Du sollst in dein Leben keinen Weizen schlagen, sondern Beeren. Die Freude des Herrn ist unsere Stärke, sagt Nehemia. Nicht die klagende Miene. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und damit meine ich nicht eine Freude, so ein Smiley-Grinsen sich aufzusetzen, sondern unnatürliches Lächeln. Ja? Weißt du kannst weinen. Die Tränen können so fließen. Und du hast ganz tief in deinem Herzen eine Freude in Jesus. Kennt ihr das? Ich kenne das auch. Also das ist kein Kriterium, wenn jemand immer so meint, er muss besonders ein aufgesetztes Lächeln haben. Das ist Maskenball oder so, aber es hat mit Christsein nichts zu tun. Wir sollen ehrlich sein. Und wenn es dir nicht gut geht, dann musst du nicht sagen, ach Bruder und Schwester, ist alles gut bei mir. Nee, ist nicht alles gut. Mir geht's dreckig. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Ich lese meine Bibel nicht mehr richtig. Kannst du mit mir beten? Kannst du mir helfen? So müssen wir miteinander reden. Wir haben uns so eine fromme Kanaansprache angewöhnt. Die müsst in den Tod gehen. Das ist Heuchelei. Ehrlichkeit müssen wir. Mit Ehrlichkeit kommen wir weiter. Stell dir die Frage, wo hast du deine Freude am Herrn verloren? Die Frage kannst du dir stellen. Es sind immer zwei, die wissen, was los ist. Die wirklich wissen, was los ist mit deinem Handeln und deinem Denken. Kennt ihr die zwei? Das bist du selbst und Gott. Die beiden wissen immer Bescheid. Der nächste Punkt. Falsche Quellen. Eine falsche Quelle sind irdische Dinge, wo wir Erquickung suchen. In Johannes 4, Vers 13, da steht, Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Das war eine nette Quelle, war auch ganz nett. Aber sie konnte den Durst leiblich auch nicht für ewig stellen. Wir müssen ja wieder trinken, hoffentlich trinken wir auch alle gut. Wir trinken meistens einmal zu wenig, ja, aber viel trinken. Aber man hat dann wieder Durst. Und das ist im Leben so. Das ist mal ganz nett, einen schönen Urlaub zu machen. Ist toll. Und 5 Wochen später hast du vielleicht noch ein paar Bilder und so, aber kaufst dir ein neues Auto, ist toll, ich gönn's dir. Am Anfang bist du noch ganz, ganz akkurat und guckst, und ja, wenn da ein Staubfussel ist und so. Und nach 2 Jahren, wenn schon die erste Stramme ist, dann ist es plötzlich nicht mehr das tollste Auto. Und in 3 Jahren kaufst du dir ein neues. Ist nichts Bleibendes, oder? Das wusste Salomo schon. Es gibt nichts Neues auf dieser Erde. Es geht und kommt und es flutscht uns so aus der Hand, ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man auch mal ermüdet ist, dass man einen guten Urlaub macht oder mal eine Auszeit nimmt. Mach das. Aber nimm Jesus mit. Wenn du versuchst, irgendwo an Quellen ranzugehen, es gibt auch viele Christen, und das nenne ich hier mal beim Namen, die gehen in die alte Trickkiste zurück. Mir geht schlecht. Dann spüle ich mal ein bisschen nach. Und wenn ihr glaubt, dass es nur wenige Christen sind, die ein Alkoholproblem haben, dann kennt ihr die Christen sehr, sehr schlecht. Viele Christen haben noch Probleme mit Süchten. Es muss nicht nur Alkohol sein, können auch andere Dinge sein. Wisst ihr, was hinter dem Wort Sucht steht? Sehnsucht. Vielleicht musst du mal mit dem Herrn sprechen, Herr, warum trinke ich abends immer meine 3, 4, 5 Bier? Irgendwo suche ich etwas. Es belastet mich in meinem Leben etwas, was ich beseitigen will, aber nicht kann. Wenn du alleine nicht da rauskommst, hol dir Hilfe. Sei nicht zu stolz. Ruf eine Schwester, einen Bruder an und sag, ich brauche Hilfe. Aber spiel das nicht runter. Ach, ist doch nicht so schlimm. Und dann gibt es falsche Aufbewahrungsorte. In Jeremia 2, Vers 13 steht, mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt, mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten. Mein Bruder Rally hat viel mehr Ahnung von Autos als ich, aber ich weiß, wenn hier Kühlwasser rausläuft und da nichts mehr drin ist und du fährst mit dem Auto, dann wird der Motor, glaube ich, nicht lange halten. Und dieses Bild ist mir groß geworden. So ist es mit den Menschen in dieser Welt. Kriegen alle einen Motorschaden, weil sie kein bleibendes, lebendiges Wasser in sich haben. Kriegen alle einen Motorschaden. Und wenn sie so sterben, werden sie mit dem Motorschaden ihres Lebens einmal in der ewigen Nacht in der Hölle landen. Wer gibt denn das, dass das nicht passiert? Das ist das, was Jesus sagt, komm zu mir. Komm zu mir, sagt der Heiland. Komm zu mir. Ich werde dafür sorgen, dass das hält. Dass du keinen Motorschaden bekommst. Oh, ich glaube, das war ich zu weit. Wie geschieht denn Erquickung? Das ist der Zentralvers, ja. Kommt her zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich finde die Übersetzung so schön. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig oder demütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Darf ich dir eine Frage stellen? Wann hast du das letzte Mal dein Herz völlig ausgeschüttet vor den Heiland? Ich kann das am besten, wenn ich spazieren gehe. Ihr kennt ja meinen See, wo ich oft spazieren gehe, der Grobuntersee. Ich liebe diesen See. Und in der letzten Zeit, da wir auch in der Familie manche Not haben, ihr wisst es, was auch bei uns momentan bei mir in meiner eigenen Familie los ist, schütte ich mein Herz den Herrn aus und rede mit ihm 1 Stunde. Ich schmeiße ihm alles hin, wie es mir geht. Und ich komme viel erleichtert zurück. Lade mal wieder all den Ballast, der sich angesammelt hat, auf deine Seele ab. Friss das nicht in dich rein und nimm dir Zeit. Schmeiß mal das Handy weg, mach mal den Fernseher aus oder alles aus und mach mal wieder ganze Sache mit dem Herrn im Gespräch. Das Wichtige ist, Gott muss leiten und führen. So geschieht Erquickung. In Jesaja 49, 10 steht, sie werden weder Hunger noch Durst leiden. Die Glut der Sonne und der heiße Wüstenwind werden sie nicht quälen, denn ich führe sie und bringe sie zu erfrischenden Quellen, weil ich es gut mit ihnen meine. Geh doch zu ihnen hin, zu den Heilern und sag, Heiland, führ mich doch wieder an deine Quelle. Ich brauche Erquickung. Ich bin müde geworden von den Sorgen des Alltags und der Belastung meines Lebens. Oh, ich bitte dich, Herr Jesus, erquick du mich. Gott muss uns Durst nach seinem Wort schenken. Das steht in Amos 8, Vers 11. Siehe, es kommen Tage, spricht Gott der Herr, da werde ich einen Hunger ins Land senden, nicht einen Hunger nach Brot, noch einen Durst nach Wasser, sondern danach das Wort des Herrn zu hören. Geh doch zu deinem Heiland hin und sag, Herr Jesus, könntest du mir wieder diese Freude an deinem Wort schenken, wie es mal war, als ich dich ganz frisch kennengelernt habe, wo ich das kaum abwarten konnte, stille Zeit zu machen. Kannst du mir das doch mal bitte wieder schenken? Ein drittes, ich muss dem Herrn meine Not schreiend darbringen. Psalm 107, Vers 5 und 6, gequält vom Hunger und von Durst, wollte ihre Seele in ihnen verschmachten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Darf ich mal fragen, hast du schon mal zum Herrn geschrien? Also ich meine so richtig schreien, ich mache das jetzt nicht vor, dann fällt ihr hier vom Stuhl, aber selten, oder? Vielleicht ist das ein Grund. Schreien bedeutet ja etwas viel Intensiveres als reden. Wenn jemand schreit, zeigt er, das ist mir jetzt ganz, ganz wichtig. Ich habe das in meinem Leben oft getan, wo ich in ganz, ganz schwierigen Situationen war, wo es wirklich im wahrsten Sinne um Leben und Tod ging. Da habe ich so laut in meinen Keller geschrien, das hätte mein Nachbar wahrscheinlich gehört. Da habe ich wirklich geschrien zum Herrn, alles raus. Vielleicht brauchst du das auch. Ein viertes, aus der Quelle des Herrn Jesus Christus trinken. Er sagt in Johannes 4, 14, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihn eine Quelle werden, aus der Wasser sprudelt bis ins ewige Leben. Vielleicht musst du das wieder lernen. Vielleicht hast du dich in der letzten Zeit zu doll verlassen auf deinen Glaubensstand. Ich bin schon 20, 30 Jahre Christ, die Bibel schon mehrmals durchgelesen. Zu Hause habe ich 200 Bücher, die habe ich auch schon alle durchgelesen und so. Und darauf baust du. Dann mal gute Nacht. Der Glaube, Geschwister, muss jeden Tag neu gefochten werden. Du kannst heute den Glauben haben wie David oder wie ein Mose. Du kriegst morgen früh eine Nachricht. Du bist am Boden und weißt nicht mehr, ob du Männchen, Weibchen, Christ oder nicht Christ bist. Du weißt nicht mehr, wo du stehst. Und wenn du das nicht glaubst, dann kennst du dich noch nicht gut genug. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum du oft in Not kommst, weil du dich überschätzt. Je länger ich Jesus nachfolge, desto mehr weiß ich eins, dass mein Herz unberechenbar ist. Also wenn ich eins weiß, ich kann mich zu 100% nicht auf mein Herz verlassen, weil das durch und durch verdorben ist. Wir können jetzt den Herrn loben und preisen und Halleluja singen und alles Mögliche. Und 10 Minuten später verleugnen wir ihn. Meine Tochter hat mir zu Weihnachten eine Jacke gekauft. Jesus, my Savior. Jesus, mein Erretter. Hinten ganz groß drauf und vorne auch. Was habe ich gemacht? Nach dem zweiten Weihnachtstag sind die Läden wieder auf. Ich habe die Jacke angeguckt. Und ob die mir das glaubt oder nicht. Es gab so 2, 3 Sekunden, wo jemand mir sagen wollte, du willst sie doch jetzt nicht vor all den Leuten blamieren. Ja, der Gedanke kommt. Da habe ich nur gesagt, hinweg mit dir, Satan. Die Jacke angezogen und bin durchs Einkaufszentrum gegangen. Jesus, mein Herr, wir hätten so ein Kreuz drauf, ja, so groß Jesus drauf mit einem Riesenherz. Die Leute haben geguckt. Wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn man einmal das macht, dann ist alles gut. Vielleicht sagst du deinen Nachbarn, oh, ich kann dir noch nicht von Jesus erzählen. Doch, sag ihm das. Du weißt du was, wenn du dich nicht bekehrst, du kommst in die ewige Nacht. Es gibt einen Himmel und eine Hölle. Wie komme ich in die Hölle? Muss nur so bleiben, wie du bist. Wie komme ich in den Himmel? Du musst zu Jesus. Es geht nicht anders. Das machst du einmal. Dann hast du zwar einen Ruf. Ah, der Prediger. Ja, oder Pastor oder der Verrückte. Ist doch völlig egal. Aber wenn deine Nachbarn sterben, musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe ihnen nie das Evangelium erzählt. Sag ihnen das. Und dann kommt noch etwas. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das müssen wir bitten. Herr, ich möchte. Und das, was da steht, ist etwas Wichtiges. Ich möchte auch, dass nicht nur ich erquickt werde, sondern dass Ströme fließen. Ströme fließen ab. Das heißt zum Nächsten hin, dass es nicht bei mir bleibt. Wer von euch liebt Jesus? Okay. Wer von euch liebt den Nächsten? Aha. Die war gut, die Frage, oder? Wisst ihr, wer Jesus liebt, hat die Aufgabe, auch den Nächsten zu lieben. Das kann man nicht trennen. Und dafür dürfen wir beten. Herr, ich möchte, dass das, was du mir an Reichtum gibst, dass es fließt zum anderen. Und das Letzte, das finde ich am grandiosesten. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Und wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es geschenkt. Was für ein Gott. Vielleicht musst du heute dich mal ganz neu, nimm dir mal ein bisschen Zeit und sag, Herr, ich möchte ganz neu trinken von dir, von deiner Quelle. Und du sollst mein Ein und Alles wieder werden. Du siehst meine Dürre, du siehst meine Zerknittertheit, du siehst meine Sorgen, meine Probleme. Herr, ich möchte, dass du mich durchdringst mit deiner Gegenwart. Dass du alles aus meinem Leben verbannst, was ich dir querstellen will. Und dass ich es wieder lerne, dich anzubeten. Im Hiob steht einmal, mit Tränen blickt mein Auge auf zu Gott, mein Schöpfer. Vielleicht betest du auch im Wein. Darf ich mal fragen, wann hast du das letzte Mal geweint? Schon lange her. Schämt euch der Tränen nicht. Ich habe das letzte Mal vor ein paar Tagen ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber da habe ich geweint wie ein kleines Kind. Das ging so 2-3 Minuten. Ich wusste gar nicht, dass ein Mensch so viel Tränen hat. Und als ich aufgehört habe zu weinen, sage ich so, hey, jetzt hast du wieder eine Aufgabe, jetzt musst du noch mehr zählen. Denn in deinem Wort steht, du zählst jede einzelne Träne meines Lebens in deinem Krug. Ich konnte sie nicht zählen, aber du kannst sie zählen. Wisst ihr, was es bedeutet? Dass Gott direkt neben dir ist und dir ins Angesicht schaut, wenn du weinst. Sonst könnte er die Tränen nicht zählen. Und gerade wenn du weinst und kaputt bist, hast du das Gefühl, er ist weg. Nein, er ist genau vor deinem Angesicht. Und er schaut in dein Angesicht. Und eines Tages wird er die letzte Träne persönlich abwischen. Freust du dich darauf? Ich auch. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir in ihn, in unseren Heiland Jesus Christus, die Erquickung finden, die nur er geben kann und die er gerne geben möchte, wie wir gehört haben, umsonst. Der Herr segne uns. Amen.